Ja, ich war dauerhaft auf der Tanzfläche. Hab meine Medaille um die Stirn drum gehämmert und einfach ausgelassen.
Zu was tanzt du denn so?
Das ist eigentlich egal dann, weil wenn der Pegel stimmt, tanze ich zu allem.
Phrasenmäher, der Fußball-Podcast mit Kai Trahmann.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer der ja wahrscheinlich schrägsten, lustigsten und emotionalsten Phrasenmäher-Folgen bisher. Denn Per Mertesacker, der legt nach seinem Glanzauftritt im ersten Teil heute in Teil 2 munter nach und sorgt für ein großes Phrasenmäher-Kino. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Per und ich, wir saßen in einem Hotel im Norden von London zusammen. Und unser Weltmeister spricht so, wie ihm die Zunge gewachsen ist. Er spricht herrlich, natürlich und echt, dass es wirklich ein Genuss ist, ihm zuhören zu dürfen. Und ich hoffe sehr, du hast nun genauso viel Spaß mit dieser Folge, wie ich es bei der Produktion in London hatte. Wenn du ein von Per Mertesacker unterschriebenes Phrasenmäher-Shirt gewinnen willst, dann hast du jetzt die Chance dazu. Poste einfach genau das, was dir zum Phrasenmäher und zu Per Mertesacker einfällt, und zwar mit dem Hashtag Eistonne. Poste es auf welcher Social-Media-Plattform auch immer du möchtest. Ich wühle alle Posts durch und der Kreativste, der gewinnt ein von Per Mertesacker unterschiedenes Phrasenmäher-Shirt. Jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 2. Teil 1, klar, kannst du dir nochmal anhören bei iTunes, Spotify und Co. Aber jetzt genieße Teil 2 mit Per Mertesacker, Tim Wiese, Rihanna, der Kanzlerin, Ewald Lien und allem, was dazugehört.
Hallo Peer, hier ist Boris Büchler vom ZDF. Fast 5 Jahre ist unser 84-Sekunden-Gespräch nun schon her. Glaubst du, dass es ein ähnliches Interview nochmal geben wird? Nach einem Länderspiel, bei einer WM oder EM? Und wenn ja, welchen Spieler oder Trainer würdest du dann gerne in deiner damaligen Rolle erleben? Oder wem würdest du das überhaupt zutrauen?
Ja, Boris, vielen Dank für die tolle Frage. 5 Jahre hört sich echt krass an, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Warte her. Wem würde ich zutrauen? Ich hoffe, dass es wieder möglich ist, so ein Interview zu führen. Weil ich denke, als deutsche Mannschaft wird man in K.O.-Phasen präsent sein zu einer WM. Deutschland wird hoffentlich gefordert werden über 120 Minuten, durchaus vorstellbar. Spieler werden müde sein, werden kaputt sein und trotzdem in der Situation, wo sie eine kritische Frage gestellt bekommen werden, aber vielleicht weitergekommen sind im Turnier. Und dann kann es zu Emotionen, Wutausbrüchen kommen. Und dass Spieler, die sonst immer sehr reserviert waren und relativ kühl waren, wie ein Jo Kimmich zum Beispiel, den ich manchmal im Interview sehe und der auch so ein bisschen reserviert ist und sehr kühl erscheint. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch das mal aus ihm ausbricht. Das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, weil das war irgendwie auch so ein Moment, wo die Mannschaft sich auch richtig gewehrt hat. Auf dem Platz gewehrt hat, hat nicht alles funktioniert, waren sicherlich auch nicht unser bester Tag, aber dass man sich einfach wehrt als Mannschaft und diese Momente sind, glaube ich, auch wichtig für einen Verlauf des Turniers.
Also Kimmich, meinst du, könnte das Eistonnenerbe dann antreten?
Ja, würde ich mir wünschen, ja.
Wen siehst du da noch?
Oh, wen sehe ich da noch? Gar nicht so viele, die ich da jetzt sehen würde in einer ähnlichen Situation, die sich sonst immer gewählt ausdrücken und dann mal so aus sich rausbrechen, weil da sehe ich eher so ein Jo Kimmich, Matze Ginter vielleicht. Vielleicht schafft er es auch nochmal, richtig einen rauszulassen.
Das wäre eine Überraschung, ey.
Ja, das wäre auch genauso eine Überraschung wie mein Eiston-Interview einfach.
Kannst du es noch hören selber?
Ich habe es schon ein paar Mal anhören müssen.
Ja, jetzt zum Beispiel wieder.
Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft?
Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage rein. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor.
Dazu alles gut.
Danke.
Wie oft wirst du darauf angesprochen?
Ja, schon oft, weil vielen hat es extrem gut gefallen. Einfach dieses Natürliche, gar nicht mehr auf Fragen antworten, einfach nur raus, was er gerade denkt und einfach nur raus, was wichtig für mich war in dem Moment. Einfach irgendwas rauszulassen, ist egal, ob es Sinn macht oder nicht, ist völlig wurscht. Es war einfach pure Emotion. Nach 120 Minuten Kompass kommt man dahin, auf einmal Spotlight, Lichter an, Es war einfach völlig egal, welche Fragen da gestellt werden.
Du bist auch noch fast in eine Werbetafel gelaufen, ne?
Ja, es kam vieles zusammen. Also da war man einfach, wie gesagt, auf dem Platz gerade so weitergekommen. Bisschen überfordert gewesen und dann, hier, gibt man ein Interview und direkt eine kritische Frage. Und ich war wirklich fokussiert auf, wir sind weitergekommen. Ich wollte eigentlich mit einem Lächeln in das Interview reingehen und normalerweise, der Interviewer kommt halt mit einer Frage, wo man sich erstmal freisprechen kann. Oh, toll, dass wir weitergekommen sind, ganz Deutschland ist stolz, wie auch immer. Dazu ist es halt glücklicherweise nicht gekommen, weil es war einfach so ein Ausbruch von einer Emotion, die ich so von mir auch noch nicht kannte. Ich habe viel über mich kennengelernt und das wünsche ich einigen von unseren Spielern, einigen Nachfolgern, die da vielleicht mal in diese Rolle schlüpfen
können. Ist das so eine Selbsterfahrung? Also einfach so ein schon, ja. Prozess, wo du hinterher sagst, eigentlich hat es richtig gut getan.
Ich weiß nicht, als ich jetzt gerade nochmal gehört habe, es war eher so, kannst du bitte die Frage beantworten oder was ging gerade in einem vor? Ne? Dass man findet sich manchmal gar nicht selber wieder dort, aber geile Erfahrung, einfach, es ist einfach rausgeplatzt. Natürlich in einer Situation, wo man weitergekommen ist, man wusste, man hat jetzt eine richtig gute Chance, richtig schön abgekackt, man hat eine richtig gute Chance, jetzt im Turnier zu bleiben und es besser zu machen. Das sind ja immer diese Dinge, richtig schlecht zu spielen, trotzdem weiterzukommen, das sind die besten Erfahrungen, die du während einer WM haben kannst.
Wie oft wirst du dann so darauf angesprochen, wie oft kommen so Sprüche wie, ey, Eistonne oder hey, Per, wie war es in der Eistonne?
Ja, geil.
Ja?
Super, ja. Super. Also
haben wir einen, Thomas Müller.
Hallo, Per. Ich hoffe, es geht dir gut. Meine Frage an dich ist, warst du seit dem Spiel gegen Algerien mal wieder in einer Eistonne?
Oh, nach dem Algerien-Spiel war wieder. Also in meinem neuen Job war ich nicht mehr in der Eistonne. Zur Zeit als Spieler ganz oft. Ganz oft Regeneration, ganz oft kaltes Wasser, warmes Wasser, Wechselbäder, diese ganzen Geschichten ganz oft gemacht. Für mich war es einfach ein großartiger Moment, wirklich jetzt auch ja verbunden zu werden mit der Eistonne, ist immer noch ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, weil diese WM so erfolgreich war am Ende. Deswegen ist es so ein tolles Gefühl, weil es erweckt wieder Bilder von der WM. Ja, weil ich auch direkt danach, nach dem Spiel und die Tage danach, die drei Tage danach halt einen Spaß draus gemacht habe auf Social Media. Mich einfach Tag 1 in der Eistonne, Tag 2 in der Eistonne, Tag 3. Muss einfach versuchen, mit diesen Momenten dann immer wieder auch darüber zu lachen, spielerisch umzugehen. Das hat mir halt sehr geholfen. Deswegen.
Du bist doch der erste Mensch, der das Wort Eistonne wirklich salonfähig gemacht hat. Ja. Eine Eistonne gibt's ja eigentlich auch nicht wirklich, ne, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, das ist geschafft. Keine Ahnung, es kam einfach aus mir rausgeplatzt. Und diese Dinge passieren einfach, wenn man nicht so viel nachdenkt, einfach durchspricht, sage ich immer gerne.
Tauchen wir mal ein, nicht in die Eistonne, sondern in die WM 2014. Ab wann war dir klar, wir fahren hier mit dem Pott nach Hause?
Ich hatte kurze Befürchtung nach dem Halbfinale, dass wir es nicht schaffen. Unser bestes Spiel war das Halbfinale.
7-1 gegen Brasilien.
Mit Abstand. Aber
warum hast du danach den Eindruck, wir können es nicht schaffen?
Ja, weil wir wollten eigentlich das Turnier abschließen mit unserem besten Spiel. Und danach wusste ich, wir haben das schwierigste, Finale, aber das schwierigste Spiel vor uns, weil wir jetzt schon eigentlich am Gipfel angekommen sind. Den Gastgeber 7-1 geschlagen. Mehr Historie geht nicht. Mehr Erfolg kann man eigentlich nicht haben oder besser kann man nicht spielen. Zur Halbzeit 5-0 zu führen, besser kannst du nicht agieren zusammen als Mannschaft. Deswegen hatte ich kurze Befürchtung, wo ich dann im Finale auf der Bank saß und Higuain verschießt diese Riesenchance. Wusste ich, wir gewinnen das Ding. Komme, was wolle, die treffen das Tor heute nicht. Da wusste ich, wir gewinnen's.
So ist es dann auch gekommen. Wie sehr hat der Titel dein Leben verändert?
Oh, es ist also.
Also, es ist ja wirklich ein Titel, den man mit sich rumträgt, ne?
Ja, das ist total krass. Das zu teilen mit Teamkollegen, mit 80 Millionen, ist das schönste Geschenk, was ich jeden Tag erleben darf. Egal wo man ist Weltmeister. Für immer. Und das wird überall anerkannt. Überall. Auf der ganzen Welt. Aber der Moment, als Mannschaft das erreicht zu haben, war ganz toll. Ja, man ist ja irgendwie seine Karriere, man versucht die Schritte immer alleine zu gehen. Ne? Man ist individuell unterwegs, trotzdem ist es ein Teamsport. Und diesen Erfolg zu teilen mit einer ganz tollen Mannschaft, die sich entwickelt hat in einem Turnier, ist, glaube ich, das Besondere daran. Ne? Die Mannschaft hat sich da wirklich rauskristallisiert als eine, die die Beste der Welt war zu dem Zeitpunkt.
Denkst du jeden Tag dran, dass du Weltmeister bist?
Nee, so tick ich nicht. Ja? So tick ich nicht. Ich werde meistens immer daran erinnern. Ist ja auch nicht so, dass ich durch die Straßen laufe, ich bin Weltmeister. Das, so tick ich einfach nicht.
Kommt hier in England, wo wir jetzt gerade sitzen, vielleicht auch nicht so geil an, wenn du das machen würdest.
Wir hatten 50-jähriges Jubiläum vor 3 Jahren. Deswegen können darüber nicht lachen. Aber die freuen sich, dass sie Halbfinalist sind. Ne? Das, was uns vorgeworfen wurde, über mehrere Jahre Halbfinale zu erreichen, dritte Plätze, Vize-Europameister, da freuen die sich hier drüber. Deswegen, aber trotzdem, auch als Akademieleiter Weltmeister zu sein, hilft immer. Als sozusagen jemand, der schon mal da war und das erreicht hat.
Fühlt sich das anders an, Weltmeister zu sein?
Auf jeden Fall, weil es war ja mein letztes großes Turnier. Es war klar vorher, vor dem Turnier, es wird das letzte. Wird diese Generation als goldene dargestellt oder als Generation, die versagt? Es sind einfach Kleinigkeiten, die echt darüber entscheiden. Nach diesem Spiel, nach diesem Finale, saß ja Philipp Lahm, saß ja neben mir. Er war ja Nummer 16, ich war Nummer 17. Das war eine ganz komische
Nummer. In der Kabine dann?
In der Kabine. Und die haben gesagt, ja, was soll jetzt noch kommen? Ne, so einfach reagiert auf das, was auf uns einprasselte. Was soll jetzt noch kommen? Da war für mich auch klar, er macht Schluss und war für mich klar, ich mach Schluss. Besser kannst du nicht Schluss machen.
Es gab vor der WM 2014 im Trainingslager in Südtirol unter anderem einen Teamabend in einer Sauna, den du mit Lukas Podolski und Tim Wiese, wenn ich es richtig weiß, kurzfristig organisiert hast.
Ja, unter dem Motto Schwitzen für den Erfolg. Ich glaube, so haben wir unter dem Motto haben wir es laufen lassen, dass in diesem Hotel gab es eine Eventsauna. Habe ich auch noch nie vorher erlebt. Das heißt,
jetzt ist die Frage, was das für ein Hotel war, wo ihr mit rund 40 Männern ganz unterwegs genau gewesen seid mit einer Eventsauna. Gab es
da eine Eventsauna und Animateure, die dann.
Wir reden immer noch über das Trainingslager jetzt, ne?
Ganz also genau.
Um das sicherzustellen jetzt.
Ganz genau, Trainingslager. Wir haben viel trainiert, viel Spaß gehabt, aber es gab auch eine Eventsauna, die wir hoffentlich genutzt haben, weil da gab es dann das Hotelpersonal, die haben dann Lichter aus, Disco-Kugel an, 10 Minuten vor unseren Augen dann getanzt und zu irgendwelchen Themen, sei es Pocahontas oder Phantom der Oper, irgendwelche Dinge aufgeführt und die Eventsauna war eben sehr oft immer auch sehr viel besucht. Aber es waren halt nie alle dabei. Immer hat irgendwer gearbeitet, war essen, irgendwas zu tun. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns doch mal, weil hatte Platz für 60, 70 Mann, lass uns alle hier rein und lass uns einfach uns vorbereiten auf Brasilien, auf die Hitze, auf das, was uns erwartet. Und lass uns gucken, ob wir das erreichen können. Erstens als Mannschaft zusammenzukommen, zweitens 10 Minuten durchzuhalten. In gewisser Enge, in gewisser unkomfortablen Situation. Und es hat sich herausgestellt, dass alle da waren und alle Bock hatten und irgendwie das genossen haben. Und es hat uns doch gezeigt, dass wir ja irgendwie auch weit kommen können als Mannschaft und das alle an einem Strang ziehen, schwitzen für den Erfolg. Dass der Erfolg dann der WM-Titel war, war uns jetzt noch nicht so bewusst, aber Kleinigkeiten. Ich sag's immer, Kleinigkeiten, die dazu führen, was ganz Großes zu erreichen. Kleinigkeiten, tolle Momente, die uns zusammengeschweißt haben. Darunter würde ich es laufen lassen.
Nimm uns mal bitte mit auf die Titelparty, also die Party nach dem WM-Finale.
Ja.
Muss jetzt ehrlich sein, wenn ich Weltmeister werden würde, könnte es sein, dass ich meinen Flüssigkeitsverlust danach erstmal natürlich mit nicht alkoholischen Getränken, vielleicht aber auch mit einem Bier ausgleichen würde. Wie war das bei dir? Wann ging die erste Flasche, wann ging die erste Dose Bier auf?
Es ist ja so, dass man sich, wir waren natürlich erstmal in der Kabine, haben vorgeglüht und haben diesen Moment genossen. Die Kanzlerin war noch da, der Pokal wurde umgetauscht von Original zu Replika. War auch ganz surrealer Moment,
Direkt in der Kabine,
oder? In der Kabine, ja. Nimm mal das Original weg in das Louis Vuitton-Kästchen.
Echt?
Die Replika kommt raus.
Das heißt, sah identisch aus. Da kommt jemand rein und sagt so, hey, Party vorbei, hier kriegt ihr jetzt hier den.
Nicht Party vorbei, aber.
Den Billo-Pott.
Ja, genau. Der goldene Cup geht jetzt wieder in das Louis Vuitton-Kästchen und die Replika kommt raus. Man sieht den Unterschied kaum, trotzdem war es ein bisschen surreal. Dann die ganze Fotos und Unterschriftensammlung, Trikots unterschreiben lassen. Also jeder war schon mit Hinblick auf, wie kann ich den Erfolg natürlich auch vergolden, zu Geld machen, Zeug versteigern. Das geht schon im Kopf drumherum. Das war schon echt krass. Wie kann ich diesen Moment halt eben noch
bei festhalten. Dir jetzt auch?
Ja, so wie kann ich das festhalten? Ne? Ich hatte 2 Trikots, 1 benutzt, das andere lasse ich von allen unterschreiben. So. Einer fängt damit an und auf einmal wachen alle auf. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Auf einmal Bälle unterschreiben, unterschreibt mal mein Trikot, ich will das festhalten. Und dann auf einmal, okay, ich mach's auch. Das war so ein bisschen komischer Moment. Auf jeden Fall.
Das klingt ein bisschen traurig. Weil ja, ich wäre jetzt irgendwie eher darauf aus, dass ich sagen würde, ich bin Weltmeister und jetzt kann hier Trikots unterschreiben, wer will. Ich wäre jetzt erstmal damit beschäftigt, zu feiern.
Gut, das war ein Mix, ne? Das war ein Mix aus Bierdusche, feiern, duschen, essen, saufen, nebenbei unterschreiben, Fotos machen, Kanzlerin-Star, Teamfoto, Leute umarmen, Nacken behandeln, weil du zu viele Leute umarmt hast, hatte Schmerzen gehabt im Nacken. Es war ein Mix aus allem. Dann noch singenderweise, das hat glaube ich ein bisschen länger gedauert, singenderweise durch die Mixzone und wirklich, Leute, lasst uns in Ruhe, weil hab genug Scheiße geschrieben. Lasst uns einfach in Ruhe. Die Nummer 1 der Welt sind wir durchmarschiert einfach. Dann legendäre Busfahrt mit Oh lieber Yogi, sing ein Lied und solche Geschichten. Es war legendär. Ich stand die ganze Zeit im Bus und habe versucht, ein bisschen Stimmung auch anzuheizen. Es war eine ganz tolle Atmosphäre zurück zum Hotel. Also die Busfahrt vom Stadion zum Hotel war legendär. Einfach total ausgelassen, total feuchtfröhlich. Jeder hat mitgesungen, alle waren einfach total ausgelassen. Ja, dann sind wir zurück ins Hotel, kurz die Sachen abgeliefert und dann halt runter. Und dann war es halt so am Anfang so ein bisschen, natürlich auch Sponsoren, Familie, alle wollten auf diese Party. Rihanna war auch da, also ich weiß
nicht. Was halt passiert bei so einer WM-Party, ne?
Ja, kurz ich weiß nicht.
Die Kanzlerin Rihanna.
War mir so ein bisschen befremdlich, dass wir als Mannschaft es halt nicht geschafft haben, wirklich dann nochmal richtig zusammenzukommen und richtig die Sau rauszulassen. Ne? Wir waren halt dann teilweise abgelenkt von Rihanna, von anderen Leuten. Ist ja auch klar, viele sind dann einfach von Sponsoren, die wollen einfach mit dabei sein, anstatt dass die Mannschaft nochmal so einen Moment hat, wo sie wirklich unter sich ist. Ist halt schwierig, weil einfach so viele Leute einfach auch daran teilhaben wollen. Diese Geschichten gehen halt dann zu schnell vorbei, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir ins Hotel, jetzt müssen wir schlafen, jetzt müssen wir zurück, wir müssen ja noch zur Fanmeile, wir müssen den Erfolg noch da und dann müssen wir aber auch schnell in Urlaub, weil in 4 Wochen geht die Saison wieder los. Es war so ein bisschen surreal und hat mir ein bisschen wehgetan im Nachhinein, dass es wirklich alles so kurzlebig war. Wir konnten nicht mal als Mannschaft, lass uns nochmal diesen Moment richtig genießen. Es funktioniert nicht, aber lass uns mal 3 Tage jetzt die Sau rauslassen, irgendwo, keine Ahnung, alleine als Mannschaft.
Unerkannt am Ballermann beispielsweise.
Was weiß ich, es gibt viele Möglichkeiten, die man hätte austesten können. Trotzdem waren alle schon wieder 8 Wochen zusammen.
Ist es dann doch zu sehr ego-getrieben, dann das Geschäft?
Auf jeden Fall gibt es keine Zeit, es richtig dann auszukosten. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Dann sind wir zurückgeflogen, Fanmeile schnell besucht, ne, war ja auch wichtig, das hätte man vielleicht noch ein bisschen länger auskosten können, aber alle waren schon wieder, ich brauche Urlaub, mindestens 3 Wochen, weil aber in 4 Wochen geht die Saison schon wieder los. Man ist dann schon sehr, sehr getrieben und auch schon wieder Sicht, Verein, wir müssen jetzt wieder uns aufbauen. Da wird man eigentlich noch bestraft dafür, dass man, ne, dass man so lange beim Turnier dabei ist, dass man einfach keine Chance hat, sich zu regenerieren, den Erfolg richtig auszukosten, es zu feiern. Dann kriegt man irgendwann eine Mail von Oliver Bierhoff ein Jahr danach, die sagt, ja, Jungs, denkt noch mal kurz, vor einem Jahr haben wir das Größte erreicht, ne? Und dann denkt man, ein Jahr schon wieder vergangen. So, als wenn, keine Ahnung, und jetzt sind es auch schon wieder 4 Jahre, 5 Jahre her. Also, man hat wirklich kaum Zeit zu reflektieren, mal kurz zurückzuschauen. Es ist alles wieder fokussiert, wie kann ich schnell wieder zum Clubfußball, da gibt's auch wieder Ziele, wir müssen Champions League erreichen, wir müssen Gelder generieren. Da stellt man sich manchmal die Frage, ne? Haben wir wirklich die Zeit gehabt, wirklich dann? Ja, weil nach diesem Erfolg sind wir nicht als Mannschaft nicht so richtig nochmal zusammengekommen, wirklich. Was eigentlich schade ist, ne?
Total. Wie lange hast du gefeiert persönlich und kannst du dich an alles erinnern?
Ja, ich war dauerhaft auf der Tanzfläche. und meine Medaille um die Stirn drum gehämmert und einfach ausgelassen.
Zu was tanzt du denn so?
Das ist eigentlich egal dann, weil wenn der Pegel stimmt, tanze ich zu allem. Ich bin eigentlich total anpassungsfähig. Wie das dann aussieht, das ist dann die nächste Frage.
Siehst du ja selber nicht, ne? Sehen ja nur die anderen.
Ey, das müssen dann andere beurteilen, aber das ist mir dann auch egal. Auch an dem Tag war mir alles egal. Versucht, so gut wie möglich auszukosten.
Was macht mehr Spaß? Vorglühen mit der Kanzlerin, wie du es genannt hast, ja. Oder dann hinterher die große Sause mit Rihanna?
Ich wollte kein Foto mit Rihanna, weil mir ging es auf den Sack. Die da jetzt unbedingt sein musste.
Das war hat ja die klar. Sich da reingesneakt in die Party oder war die eingeladen?
Bestimmt wollte sie da sein, wo der größte Erfolg zu dem Zeitpunkt war. Das war bei der Mannschaft. Viele wollten ja auch Fotos mit ihr machen, aber ich weiß nicht. Brauchte ich nicht.
Bei der WM war es nochmal sportlich betrachtet so, dass du und Philipp Lahm, dass ihr beide auch gezielt in die taktischen Überlegungen mit einbezogen wurdet von Jogi Löw und dem Trainerteam und auch in die mögliche Aufstellung. Wie sah das konkret aus?
Es gab eine Spielvorbereitung von Urs Siegenthaler und die wurde mit Philipp und mir immer vorher noch durchgegangen. Also so entsprechend, Jungs, was sagt ihr dazu? Können wir das der Mannschaft so präsentieren? Sollen wir Dinge dazu packen oder weglassen? Was ist euer Gefühl? Einfach wollten sie nochmal so eine Vorbesprechung vor der eigentlichen Mannschaftsbesprechung, um uns einfach auf dem Laufenden zu halten und Feedback von erfahrenen Spielern zu holen. Ja, wir waren einfach da und haben versucht, aus Spielersicht eben zu sagen, okay, das passt 100%, das passt nicht. Einfach nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Haben einfach extrem viel dafür getan, um die Mannschaft immer wieder auch einzubeziehen in Gedankengänge. Das war von Anfang an Hausbesetzung in Brasilien im Camp, das war ein Riesenthema, wo die Mannschaft halt im Vorfeld gesagt hat, ja, wir müssen Verantwortung übernehmen, Grüppchenbildung können wir uns nicht erlauben, können wir uns nicht leisten während des Turniers. Wir müssen uns schön verteilen, dass wir halt dieses Gefühl von einer Gemeinschaft entwickeln können, die Großes erreichen kann. Dann diese Mannschaftsbesprechung immer wieder auch einbezogen zu werden in Entscheidungen, Familien, wann zu Besuch, wie zu Besuch. Wir waren schon extrem kommunikativ in der Zeit und haben das auch extrem auch wahrgenommen. Teilweise eben Dinge gesagt, ja, wir machen es genau so, manchmal was verändert und es war halt ein sehr, sehr respektvoller Umgang, ne, vom Trainerteam. Manager hat uns extrem viel mit einbezogen. Ja, kleine Dinge, die irgendwie auch dazu beigetragen haben, dass das große Ganze sehr, sehr goldig aussah am Ende.
Ist das für dich moderne Teamführung, also so wie ein modernes Fußballteam geführt werden muss, sowohl von Jogi Löw als auch von Olli Bierhoff?
Ja, Verantwortlichkeiten zu geben, auch zu übertragen. Ja, wichtige Leute einfach mit einzubeziehen, die im Endeffekt auf dem Platz auch dann wichtige Entscheidungen treffen müssen. Es ist leider so, dass Fußball von Spielern diktiert wird. Der Trainer kann so viel rumschreien draußen, wie er will. Die Entscheidungen werden auf dem Platz getroffen. Und je besser man sich dann natürlich fühlt auf dem Platz als Spieler mit den Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen werden, die ganze Atmosphäre, das ganze Umfeld, desto besser ist der Erfolg. Und da sind halt jeden Tag vorangegangen und wollten immer wieder Erfahrung. Haben natürlich auch klare Entscheidungen getroffen. Persönlich, für mich, war es dann nach dem Achtelfinale, im Viertelfinale habe ich zum Beispiel nicht mehr gespielt. Harte Entscheidung getroffen, obwohl ich immer wieder einbezogen worden bin. Also,
hast du da versucht, für dich selber dann zu kämpfen in der Situation? Zu sagen, so, ey, Freunde, der Mertesacker, der ist gar nicht so schlecht.
Zu kämpfen, ja, halt Dinge einzufordern, versuchen rauszukitzeln, aber trotzdem sind wir 23 Spieler, also er muss sich ja entscheiden.
Aber hast du da selber darauf reagiert, dann zu sagen, so, hey, ich würde da gerne noch ein Wörtchen mitreden, oder ist es dann so, dass du sagst, nee, okay, für dieses Spiel macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt mal draußen sitze?
Entscheidung zu akzeptieren, das war halt das Thema. Mhm. Ich habe teilweise schlecht geschlafen, auch nach Entscheidungen, wenn die gegen mich ausgefallen sind. Trotzdem habe ich mich versucht zu erinnern, warum bin ich hier? Ja, und was ist der Mannschaftserfolg? Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen jeden Einzelnen und wir brauchen jeden Einzelnen 100% fokussiert. Wenn einer sagt, ja, ich fühle mich jetzt persönlich beleidigt, dann läuft irgendwas falsch. Manchmal braucht man dafür eine Nacht. Die habe ich auch gebraucht, aber trotzdem habe ich mich dann versucht, auch in Jogi Löws Kopf irgendwie ein bisschen reinzuversetzen.
Machst du das denn mit dir selber aus, mit dir alleine? Also liegst du im Bett, drehst dich um, wälzt dich, überlegst, stehst nochmal auf, gehst nochmal eine Runde ums Bett, lässt dich wieder hin? Oder rufst du Freunde an, hast du jemanden, der dich in so einer Situation dann unterstützt oder sagt, hey, halt mal den Ball flach, überleg nochmal, weshalb du da bist.
Ja, ich habe vieles immer mit mir selbst ausgemacht. Es war immer schon so. Mein ganzes Leben. Meine Mutter würde sofort unterschreiben, dass ich so viel mit mir selbst ausgemacht habe. Das heißt, in der Schule, Freundin, immer ein bisschen eingekehrt. Und teilweise konnte ich dann auch die Nacht vorm Frankreich-Spiel, wo ich wusste, ich spiele nicht, konnte ich gar nicht schlafen. Gar nicht geschlafen. Ich einfach im Kopf immer wieder, warum ich, wieso jetzt, wichtiges Spiel, wo ist das Vertrauen hin? Am nächsten Morgen aber habe ich gesagt, ey Arschlecken, ich muss da sein, ich muss Energie bringen für die Mannschaft. Was auch immer. Vorm Spiel da sein, voll präsent zu sein, beim Warmmachen, alle heiß machen, vorm Spiel, erster Wasserträger sein. Ich habe genug Aufgaben, auch wenn ich nicht spiele.
Du hast nicht gepennt vorm Spiel?
Gar nicht, null. Ich konnte nicht einschlafen.
Ja, bist du doch körperlich oder
ja, ich war hast fertig,
du so ein Schlafdefizit. Fertig.
Ich war nach dem Spiel, war ich 3 Tage krank. Nach dem Frankreich-Spiel. Ich war 2 Tage, ich habe zu Yogi gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit. Ich war fertig, so einfach Symptome gehabt. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt mal aussetzen.
Und das zieht sich schon durch dein ganzes Leben, dass du Dinge mit dir selber ausmachst.
Genau. Und dass ich teilweise, ja, wie das auch mit diesem Erbrechen, mit diesem Gefühl von Druck und so weiter, habe ich dann versucht, mir selber auszumachen. Und mit Teilerfolg, ja, klar. Aber ich hätte mir auch manchmal gewünscht, dass ich das eine oder andere mit irgendwem besprochen hätte. Habe ich mir auch sehr schwer mitgetan.
Ist deine Mama dann eine Person gewesen, die dir da helfen wollte, die versucht hat, dich da ein Stück weit zu öffnen oder dich zu ermutigen, dass du dich dann dementsprechend auch mal Personen ihr beispielsweise gegenüber dann anvertraust und wolltest es einfach nicht, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich wusste immer, die Familie steht zu 1000% hinter mir. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Das hat mir auch im Endeffekt die letzte Sicherheit gegeben, auch Dinge auch mit mir selber auch auszumachen. Das war dann meine Entscheidung, es mir auszumachen, weil es dann immer wieder auch dazu geführt hat, dass ich über Dinge hinweggekommen bin, die auch immer wieder positiv für mich ausgefallen sind. Aber ich wusste, der Rückhalt ist 100%ig da und ich hätte, wenn ich es gebraucht hätte, auch mit jedem darüber sprechen können, auch mit meiner Mutter.
Eine Geschichte, die mir durch den Kopf schießt, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich nochmal davon gelesen, dass dein Vater damals gesagt hat, in deiner Jugendzeit bei 96, hey Per, wir müssen es einsehen, das wird nichts.
Naja, du schaffst es eh nicht.
Du schaffst es eh nicht. Ist das so etwas, was vielleicht auch ein ausschlaggebender Grund dann dafür da, dass du im Nachhinein oder danach dann vieles mit dir selbst ausgemacht hast? Also, dass es so ein Schlüsselerlebnis ist, wo jemand aus deinem direkten Umfeld dir sagt, hey, vergiss es.
Nee, da gibt's keine Verbindung. Was mir da geholfen hat, war einfach, weil ich hatte eh nicht geplant. Ich hatte eh nie den Traum, irgendwie Fußballprofi zu werden. Es war so weit weg für mich. Viele haben ja, oh, mein Traum ist Fußballprofi. Für mich war das so weit weg. Ich konnte das leicht zur Seite schieben. Ich war schon immer so ein bisschen ein Typ, der ein bisschen anders früher. Ich wollte halt in die Tore schießen. Ich wollte halt den Torwart decken. Ich wollte halt immer absichern. Ich habe halt mich neben den Torwart gestellt und dachte, das ist meine Aufgabe hier im Spiel. Das war in mir drin. Ob wir gewonnen oder verloren hatten, sagt mein Vater, hat man mir nicht angesehen nach dem Spiel. War das so ein bisschen gleichgültig sozusagen. Und als er mir gesagt hat, ja, du schaffst es eh nicht, war es, ja, hab's eh nicht geplant. So. Mama war dann eher, ja, jetzt mach doch nur als Hobby und Schule und so. Das hat mir halt sehr geholfen in dem Sinne, ja, nicht gehypt zu werden. Einfach, ja, Fußball ist halt nicht, dann mache ich halt was anderes. Das hat mir auch geholfen, irgendwie den Druck auch loszulassen. Dann ist es halt so. Viele, die damals gesagt haben, ja, du machst, die haben es halt nicht geschafft. Weil dann hat sich alles um Fußball gedreht. Bei mir hat sich eben glücklicherweise nicht alles um Fußball gedreht. Und in der heutigen Akademiewelt ist es halt schwierig, die Jungs zu überzeugen davon, ja, Fußball ist schon wichtig, aber es dreht sich nicht alles darum. Wenn dann Familie und Eltern aufhören zu arbeiten, weil man denkt, da könnte mal was raus werden, dann geht halt extrem viel verloren. Deswegen bin ich auch manchmal dankbar über die Aussage, weil es zu viel halt frei gemacht hat. Es hat eher mir Freiheit gegeben, mich richtig zu entfalten. Und diese Entfaltung hat dazu geführt, dass ich irgendwann mal da stand und beim DSF wurde irgendein Vorbereitungsspiel von 96 übertragen und Kostas Gondanidis hat sich die Nase gebrochen und auf einmal war ich auf dem Feld und konnte halt abliefern.
Und bist Weltmeister geworden.
Und hab's dann über viele Stationen dann dahin geschafft.
Reden wir nochmal über den Trainer, über den modernen Trainer Yogi Löw.
Ja.
Es ist irgendwann zwangsläufig notwendig, einen Trainer auszutauschen, weil sich dann doch irgendwann alles abnutzt. Ist es nach der WM 2018 vielleicht notwendig, irgendwann auch zu sagen, hey, das passt nicht mehr? Oder glaubst du, dass Yogi sich nochmal wieder komplett neu erfinden kann, so wie jetzt gezeigt in den Spielen, unter anderem gegen die Niederlande?
Ja, schon total spannend, was so in den Jahren entwickelt, wie es sich entwickelt, wie Yogi angefangen hat 2006, sozusagen als Taktikfuchs von Jürgen Klinsmann wirklich extrem viel gegeben hat, besonders uns als junge Viererkette. Ich kann mich noch genau erinnern, Taktikeinheiten, die uns so viel Sicherheit gegeben haben als Mannschaft. Dann darüber hinaus, wie er sich entwickelt hat als Cheftrainer, dann wirklich auch den richtigen Ton zu finden, an die Mannschaft heranzutreten. Das, was ihm vorher so ein bisschen gefehlt hat, bis hin zu ja diesem WM-Erfolg, wo man automatisch weiß, ja, oh, jetzt die nächsten 4 Jahre wird extrem schwierig, weil jetzt sind wir gejagt von allen. Und jetzt haben wir auch einen Generationswechsel. Viele haben nach der WM auch gesagt, jetzt ist Schluss. Zu Recht. Trotzdem sind viele Persönlichkeiten gegangen, die man nicht so einfach ersetzen kann in einem Mannschaftsgefüge. Und da braucht das auch ein bisschen Zeit, bis man wieder eine Generation hervorbringen kann oder mit ihnen arbeiten kann, die ein bisschen unbekümmerter sind, die noch nicht diesen großen Erfolg haben. Ich glaube, diese Chance hat Jogi Löw wieder verdient.
Kriegt er das hin?
Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ich gespürt habe als junger Mensch, von ihm aufgenommen zu werden sozusagen und mit Dingen vertraut gemacht zu werden, die haben mir unglaublich viel gegeben, dass er das wieder hinbekommt. Mit Spielern, die unbefleckt sind.
Was ist so für dich ein heimliches Highlight der WM 2014?
Unser Haus ist mein Highlight. Unsere Hauszusammensetzung und was wir abends gespielt haben. Haben immer Gemeinschaftsspiel gespielt. Phase 10 ist mein absolutes Highlight.
Das ist ein Kartenspiel, ne? Das
ist ein Kartenspiel.
Mit wem warst du im Haus? Du musst es noch einmal kurz
erklären.
Du hast es schon mal erwähnt im Phrasenmäher.
Ja?
In der Frage an Lukas Podolski.
Das war für mich absolute Highlight, war mit Ron-Robert Zieler, dann war Sami Khedira, dann war Mesut, Jerome und Poldi. Wir waren 6.
Eine wilde Mischung.
Das ist eine.
Könntest du dir eventuell auch nachträglich noch anrechnen lassen, irgendwie als Jahr Zivildienst oder so?
Ja, wir hatten unsere Späße.
Was? Das klingt so, als seist du so ein bisschen der Betreuer gewesen.
Ja, wir hatten unsere Späße auch im Vorfeld. Ja, es gab ja so Hauskapitäne und ich war einer davon. Ja, wen nimmst du so? Da war ein bisschen rumgeschachert mit persönlich, mit den ganzen Personen und Spielern.
Gab's da so einen Transfermarkt oder wie?
Ja, so ein bisschen. So ein kleiner Transfermarkt. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir die Jungs, gib mir noch Ron. Ron und ich sind sehr vertraut. Und gib mir die 4 Spezialisten und wir kriegen das hin. Und wir kanalisieren sozusagen die Energie auch mit Phase 10, dass wir uns gegenseitig fordern und gegenseitig ja auch ab und zu beleidigen. Ja, einfach nochmal die Energie freien Lauf lassen. So abends 9 Uhr ging das immer richtig zur Sache. Weil dieses Spiel auch dazu führt, dass man, ja, es ist so ein Mensch ärgere dich nicht. So ein Modell auf Mensch ärgert, sich gegenseitig rausschmeißen, sich gegenseitig auch mal aussetzen lassen und so. Es ist, und wer lässt jetzt wen aussetzen? Wer führt das Ganze an und wer muss bekämpft werden? Ganz tolles Spiel, einfach um auch das Ganze drumherum zu vergessen, als auch Energie rauszulassen und einfach auch zusammenzufinden. Wir mussten ja irgendwie was finden, was uns alle sozusagen ein bisschen auch motiviert. Ja, wir konnten jetzt nicht anfangen und einen Englischkurs machen oder was weiß ich. Ja, man muss sich auf einem gewissen Niveau treffen, wo wir alle Spaß haben und uns alle gegenseitig befeuern können. Und das haben wir dort gefunden.
Was waren die Lieblingsschimpfwörter 2014 bei der WM in deinem Haus?
Ach du heilige Granate.
Da steht die Hupe, ne? Du kannst sie sonst alternativ. Ich biete sie dir an.
Was antworte ich darauf? Schimpfwörter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Welche anderen Turniere sind dir besonders in Erinnerung? Also WM 2014 steht über allem, ja. Weltmeister geworden. Du warst aber 2006 schon dabei, ja. Hast 2008, 2010, 2012 miterlebt.
2006 war ein, weil das Turnier in Deutschland war und das Sommermärchen, war ein ganz tolles Turnier. Weil auch die Erwartungshaltung Deutschland, Heim, WM, wir dürfen auf keinen Fall versagen, da stand viel auf dem Spiel. Und das war meine erste Erfahrung an ein großes Turnier. Das war eine schwierige Ausgangslage. Und da habe ich aber Schloss Grunewald und alles, was wir da erlebt haben,
Das war damals eure Unterkunft in, genau, in Berlin?
Genau, das war die Unterkunft.
Wir von Bild haben damals direkt nebenan gewohnt.
Ja, und war spannend, oder?
Ja, war gute Nachbarschaft. Wir wollten immer mal vorbeikommen, Brot und Salz vorbeibringen, aber wurden nicht reingelassen.
Ja, es war ein ganz besonderes Turnier, wo man auch mal loslassen konnte. Also Michael Ballack war ja damals Kapitän, absoluter Leader bei uns, der ein paar Bowlingabende organisiert hat, so ein bisschen fernab von, dass man ein bisschen auch raus konnte, ein bisschen undercover. Tim Borowski und ich haben uns, ich bin ja nicht so ein großer Autofan, aber wir hatten dann so eine AMG-Mercedes-Flotte vor der Haustür stehen, wo man mal rausfahren konnte. Haben wir uns mal ab und zu ein Auto genommen und einfach mal gib ihm und einfach mal durch Berlin bei Nacht zu fahren, einfach mal rauszukommen, rauszulassen von, ja, dieser Situation, dass man was erreichen wollte und dass man Deutschland sozusagen wieder ein Gefühl geben wollte von Patriotismus, auch stolz zu sein, irgendwie die Flaggen wieder rauszuholen. Das war so damals ein bisschen verpönt noch. Ich glaube, das war wirklich ein Sommer, der wirklich dazu beigetragen hat, dass Deutschland auch wirklich wieder richtig dasteht als freundliches Land, das sich zeigen lassen kann.
Hättest du dieses Turnier gerne im späteren Verlauf deiner Karriere miterlebt? Also zu einem Zeitpunkt, wo du schon Dinge besser einschätzen kannst, besser wahrnehmen kannst, realisieren kannst? Oder war das damals genau richtig so als Start in deine...
Das war super, ja? Weil als uns Jürgen Klinsmann die neue Generation sozusagen 2004 dazugenommen hat, wusste er schon, wir müssen jetzt, wenn wir was Neues machen wollen, brauchen wir junge Spieler und die müssen auch dann spielen, wenn sie 2006 bei der Heim-WM wirklich ein Thema sein sollen. Deswegen war das wichtig, dass dieses Turnier da war. Jürgen Klinsmann kam, hat Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski, meine Wenigkeit, Hitzelsberger dazugenommen und wusste, die müssen komplett spielen, die müssen alle Freundschaftsspiele machen, also bei Zeiten der WM 20 plus Länderspiele haben, um wirklich geeignet zu sein, um wirklich Deutschland zu vertreten bei so einem wichtigen Turnier. Deswegen war das genau richtig zu dem Zeitpunkt. Ja, Jürgen Klinsmann hat uns von Anfang an das Vertrauen geschenkt und wusste, die müssen fit sein zum Zeitpunkt des Turniers.
2010 hattest du dann den Mann mit im Kader, der auf den Spitznamen The Machine hört. Tim Wiese. Und der hat eine Frage an dich.
Cool.
Jetzt wird's schräg.
Ja, hallo Per, hier spricht Tim Wiese. Ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, warum bist du bei der WM 2010 die letzte Woche nicht mehr mit mir in diesen Videokeller gegangen? Also, ich bin gespannt. Ist ein Insider, ne?
Ein bisschen Insider. Oh mein Gott. Oh. Bei uns war immer viel Ritual am Start. Ganz viel Ritual. Wir mussten immer gleiche Dinge zur gleichen Zeit am gleichen Ort tun, damit wir erfolgreich sein können. Es ging schon in Bremen los.
Ihr beide?
Wir beide saßen immer nebeneinander im Bus. Und ich musste immer von der Fahrt, Hotel zum Stadion, es musste immer gleich ablaufen. Immer. Kann sich vorstellen, er hat irgendwelche Faxen gemacht. Ich musste immer lachen. Ich durfte nichts anderes machen. Das heißt, er hat irgendwie mit der Uhr rumgespielt und ich musste halt lachen dann. Wenn ich nicht gelacht habe, dann hat er gesagt, aber jetzt heute verlieren wir, heute geht's nicht gut. Wir sind immer an Krankenhaus Bremen Mitte vorbei gefahren und dann musste ich immer erwähnen, ah, Tim, du lagst doch schon mal da drin wegen dieser Nierenkrankheit. Ich musste immer den gleichen Satz sagen. Und dann hat er gesagt, heute gewinnen wir. Das heißt, wir hatten immer eine spezielle Beziehung im Thema Ritualien, alles einhalten, sonst haben wir keine Chance zu gewinnen. Und wenn irgendwas falsch lief, hat er gesagt, aber jetzt, du kannst es noch ganz schnell zurücknehmen, aber wenn du es jetzt nicht zurücknimmst, dann verlieren wir heute. Also er war ein ganz spezieller Kandidat. Es war nicht immer einfach, aber ein ganz toller Kerl, den ich sehr zu schätzen weiß. Und dort war es immer, dass wir in diesen Videokeller gegangen sind und uns Filme angeguckt haben abends und anscheinend haben wir jetzt auch verloren, weil ich in der letzten Woche nicht in den Videokeller gegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Auf jeden Fall, Tim Wiese und ich sind immer zusammen Videokeller, Film angeguckt und dann waren wir vorbereitet. Und anscheinend vor dem Halbfinale habe ich es nicht getan und dann haben wir gegen Spanien leider verloren.
Du musst das noch mal eben einmal kurz ausführen. Also du sitzt mit Tim Wiese im Bus.
Ja.
Steigst ein.
Also er war schon drin, er saß schon im Bus.
Das war auch euer Ritual.
Genau, er musste schon vor mir
im Bus. Wo ging das denn los? Morgens beim Aufwachen? Oder?
Nee, Busfahrt. Also das heißt, er saß schon im Bus. Ich durfte nie vor ihm im Bus sitzen. Er saß schon im Bus, wir saßen hinten, vorletzte Reihe. Ja, automatisch bin ich mit einem Lächeln eingestiegen. Das heißt, er saß schon drin, ich habe mich neben ihn hingesetzt.
Wann hat er dir das zum ersten Mal beigebracht, dass es so zu laufen wird?
Dann auf einmal hat er mit seiner Uhr vor mir rumgespielt und ich habe halt gelacht. Und dann hat er gesagt, ja, heute gewinnen wir. Und dieses Ritual.
Das ist ja quasi Dinner for One bei jedem Werder-Heimspiel. Genau. Was hast du nur das erste Mal gedacht, als er dir das erzählt hat?
Ich bin dabei. Ne? Es muss halt so sein dann. Es muss halt so sein. Und irgendwann bist du so in der Routine drin, das sind 5, 6 Ritualien auf dem Weg und es muss halt alles genau so ablaufen. Weil du willst ja eben ein gutes Gefühl geben. Er ist ein Torwart, der steht hinter dir. Hallo, wenn Tim Wiese kein gutes Gefühl hat, dann verlieren wir.
Ich wollte gerade sagen, Tim Wiese ist eine Legende. Also das musst du schon liefern.
Ich habe dir Verantwortung gehabt, ich muss genau jetzt abliefern. Und wenn ich nicht abliefere, muss ich sofort zurücknehmen, weil sonst... Ich muss ihm ein gutes Gefühl geben.
Hast du da mal mit jemandem drüber gesprochen, dann auch so nee, mannschaftsintern? Nee. Hey, was haltet ihr gerade von der Situation?
Nein, es war zwischen uns nur. Ja, und er musste auch immer die gleichen Kommentare. Thorsten Frings war immer letzter im Bus. Und er hat immer zu ihm gesagt, ja, Lutscher denkt wieder, ist Lothar Matthäus.
Du kannst ihn aber geil nachmachen. Der klingt ja so, der Tim.
Der denkt, das ist neue Lothar Matthäus.
Überragend. Wie würde deine persönliche Traum-Nationalelf aussehen?
Oh mein Gott. Wenn
du von hinten nach vorne einmal durchgehen könntest. Würde Tim Wiese im Tor stehen?
Nee.
Sondern?
Nee. Robert Enke steht im Tor. Das ist mein Traumelf-Torwart. Ja. Robert Enke steht drin.
Das war ein sehr guter Freund von dir, ne?
Ja, sehr guter Freund und ich bin froh, dass ich mit Theresa auch noch Kontakt habe, die wir auch beim Abschiedsspiel waren, aber es war ganz tolle Zeit mit ihm, bei Hannover, bei der Nationalmannschaft, weil wir immer gesagt haben, ja, als ich dann nach Bremen gegangen bin, hat er dann immer gesagt, ja, müssen wir mal zusammen spielen und haben gesagt, einmal noch zusammen Nationalmannschaft spielen, das war so unser Traum, den wir uns auch erfüllt haben. Ja, und dann ist er da entschieden, von uns zu gehen, das war eine krasse Zeit, auch bei der Nationalmannschaft, auch persönlich. Wie machtlos man manchmal ist oder wenn man denkt, man kennt eine Person oder man hat einen Freund, man kennt, weiß trotzdem nichts. Ne? Das war ganz krass für mich. Aber er würde ja in meiner Mannschaft sein, weil er überragend ist.
Wie
als
sehr
Mensch
das,
und als Torwart.
Wie sehr hat dich das damals aus der Bahn geworfen?
Also ich werde nie den Moment vergessen, als Oliver Bierhoff gesagt hat, dass Robert von uns gegangen ist und dass er sich vor den Zug geschmissen hat. Ich habe noch nie eine Situation erlebt, wir saßen gerade alle zusammen beim Essen.
Bei der Nationalmannschaft.
Bei der Nationalmannschaft in Bonn. Er steht auf, sagt das vor allen und für 20 Minuten hat keiner sich bewegt oder keiner ein Wort gesagt. Die Situation kann man sich nicht vorstellen. Es hat keiner was gesagt und keiner hat sich bewegt für 20 Minuten. Das war Wahnsinn. Und diese Situation einfach war total krass. Wir sind dann auch sofort nach Hause und in Bremen haben wir uns dann zusammengesetzt mit Klaus Allofs und Thomas Schaaf. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal jetzt 5 Tage, ich muss erstmal raus. Wir haben auch das eine Spiel wurde auch abgesagt von der Nationalmannschaft. Ja, einfach versuchen, in sich zu gehen. Versuchen irgendwie zu reflektieren, was ist eigentlich passiert. Viele offene Fragen natürlich, aber es war insgesamt ja schon eine krasse Situation, wo man sich auch gefragt hat, ja, warum macht man das alles? Trotzdem war mir klar, dass ich auf jeden Fall weitermache, einfach auch für ihn, weil ich ja wusste, was ihm Fußball gegeben hat, was ihm unsere Freundschaft gegeben hat. Ne? Manche Dinge, die passieren einfach so, die kann man nicht erklären, was in Köpfen manchmal vorgeht, wenn man krank ist. Deswegen war für mich klar, ich will auf jeden Fall weitermachen. Aber solche Geschichten halten eben auch nur eine Woche, 2 Wochen in den Medien und dann verschwindet das wieder ganz langsam, weil es gibt, denke ich, einige Fälle, die da betroffen sind, immer noch betroffen sind und wo es halt schwierig ist, darüber zu sprechen, schwierig ist, auch in die Öffentlichkeit zu gehen.
Was meinst du konkret?
Für ihn war es ja auch die Schwierigkeit, ne, an die Öffentlichkeit zu gehen, was er damit verbunden hat, was man verlieren kann oder was man sozusagen verlieren könnte, wenn das öffentlich wird. Das war ja sein größtes Bedenken, auch seiner Familie. Deswegen haben wir ja so wenig mitbekommen, sich auch wirklich öffnen zu können und wirklich offen darüber zu sprechen. das ist wirklich eine große Herausforderung, die ja immer noch besteht für viele Leute. Ja. Ja, sich versuchen, mit diesen Themen zu beschäftigen, versuchen, dass sich was verbessert, auch in der Gesellschaft, dass gewisse Schwächen eben anerkannt werden und dass man das nicht ausschließt, dass man dann Fußballprofi werden kann oder leistungsfähig sein kann. Das ist einfach ganz schön, wenn uns das in der Zukunft weiter begleitet.
Gehen wir mal von der Torwartposition in deiner Traumelf. Ja. Robert Enke spielt, ist gesetzt. Wer spielt hinten rechts?
Nationalspieler, ja?
Ja.
Puh, lass mal kurz durch. Da wähle ich Clemens Fritze. Hat auch über 20 Länderspiele gemacht und ist einfach einer der Engsten. Deswegen vertraue ich ihm auf der Position.
In der Innenverteidigung spielt wer?
Ich hatte natürlich eine erfolgreiche Zeit auch mit Arne Friedrich, Christoph Metzelder. Wahrscheinlich nehme ich Metze in dem Fall.
Du kannst ja auch Metze und Arne Friedrich nehmen. Bist du halt draußen.
Ich dachte, ich spiele jetzt.
Okay, also Metzelder, Mertesacker?
Wahrscheinlich aufgrund des tollen Erlebnisses 2006, 2008.
Schleich und Schnarch.
Ja. Ich meine,
so wurden sie damals genannt.
Genau, Bild hat es vorgemacht, wie man es macht. Wie man Spieler schön klein hält. Willst du noch linker Verteidiger wissen?
Ja, klar.
Philipp Lahm, linker Verteidiger.
Mittelfeld?
Mittelfeld nehme ich Thorsten Frings, Michael Ballack. Boah, schwierig. Wie viele Mittelfeldspieler kann ich nominieren? 15, 16?
Nee. Du kannst jetzt natürlich überlegen, du spielst mit einem 4-5-1. Dann hast du noch drei jetzt.
Okay, dann. Boah, es ist brutal jetzt.
Also die, die du jetzt nicht nennst, die werden es dir natürlich verzeihen, weil du in einer dramatischen Drucksituation steckst, hier im Phrasenmeer. Und die Frage logischerweise also nicht
abgesprochen. Wen habe ich jetzt im Mittelfeld?
Ballack und Frings.
Ballack und Frings. Ja, das war schon ein magisches Duo. Die beiden spielen bei mir irgendwie auf sechs zusammen.
Du kannst, wir sind hier bei Bild, ne? Du kannst einfach locker ins Mittelfeld stellen. Wir brauchen da nichts Taktisches machen. Das ist hier nicht der Kicker.
Dann nehme ich Schweini. Schweini auch sehr langsam gespielt. Mesut nehme ich rein. In alle offensiven Positionen habe ich vier. Fehlen noch zwei Spieler. Poldi und Klose vorne.
Das ist eine gute Truppe.
Findest du?
Ja. Kannst du was mit reißen?
Denk ich auch.
Ja.
So schnell, spontan hier mal so.
Trainer wäre wer?
Joachim Löw wäre Trainer.
Ist eine gute Truppe. Kann ich mir leben. Ist ein gutes Ergebnis für dieses Experiment.
So soll das sein.
Wie wichtig war es für dich in deiner Karriere, Fehler zu machen?
Sehr wichtig. Fehler oder Lernmomente.
Was war der größte Fehler?
Es sind immer Fehler, die passieren natürlich, die man macht auf dem Platz, wovon man sehr, sehr viel lernt. Es sind auch manchmal Fehler, wo man einen zu viel über den Durst trinkt oder so. Das sind Kleinigkeiten, aber irgendwie habe ich aus allen Dingen, wo ich falsch lag, habe ich irgendwas gelernt. Und das ist einfach für mich das Wichtigste. Ich war immer in der Lage, auch aus Fehlern zu lernen und daraus was Gutes zu machen. Sei es sportlich auf dem Platz, sei es menschlich, sei es mit Freunden, ja, aber auch alles im Rahmen zu halten. Also jetzt, sag ich mal, manchmal spricht man von kleinen Fehlern, manchmal von größeren Fehlern. Also es hat sich immer so ein bisschen im Rahmen gehalten. Deswegen bin ich damit sehr, sehr zufrieden, dass mit den Anzahl der Fehler, und es wird im Leben immer weitergehen, dass man sich darauf einstellt. Es wird wieder einen Fehler geben, den man korrigieren kann, wo man auch für gerade stehen muss, ja, und es besser machen kann und es Leuten auch beweisen kann. Das heißt, wenn ich zu Jungs spreche, auch immer wieder zu sagen, ja, ich habe zwar eine starke Meinung jetzt von dir, aber ich mache auch Fehler, genauso wie du. Aber ich möchte, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, dass du auch dafür aufstehst. Und das müssen die Jungs besonders lernen, nach Fehlern auch wirklich dafür einzustehen, Verantwortung zu übernehmen, aufzustehen, Hand zu heben, ja, es war mein Fehler, aber daraus zu lernen.
Fehler sind ja insofern dann auch was Gutes, wenn man daraus lernt und wenn man darüber lachen kann, ne? Und wenn man sie auch eingestehen kann. Wir hatten eben schon die kleine Herausforderung, eine Traumelf. Du hattest die Herausforderung, eine Traumelf zu nominieren. Wir haben noch eine Frage von Lukas Podolski, die wir jetzt mal hören. Dann kriegst du nochmal eine kleine Aufgabe.
Wer sind für dich die 5 besten deutschen Spieler? Natürlich hinter mir und hinter Tim The Machine Wiese. Viele Grüße nochmal aus Japan und bis bald.
Also habe ich nur noch 3, die ich auswählen darf, ja?
Ja, scheinbar.
Also Poldi 1, Tim Wiese 2.
Dürfen jetzt natürlich auch Spieler sein, die nicht in der Nationalelf gespielt haben.
Top 5, mit denen ich zusammengespielt habe?
Ja, Deutsche.
Deutsche.
War jetzt seine Spielregel, wir können es auch jetzt mal ausweiten und sagen, komm, wir machen mal die Top 5 international draus.
Na, lass uns erstmal beim ersten, bei der ersten Aufgabe bleiben.
Fairplay.
Top 5 Nationalmannschaft.
Podolski auf 1, Wiese auf 2.
Wiese auf 2. Philipp Lahm, top. Miroslav Klose, top. Michael Ballack, top.
Dann sind wir bei 5. Und international?
International Santi Cazorla. Boah, was für ein Spieler. Laurent Koscielny. Mit dem habe ich zusammengespielt in der Innenverteidigung. Top. Robin van Persie. Stürmer, Linksfuß. Boah, absolute Granate. Claudio Pizarro. Was für ein Stürmer. Otto Addo.
Mit dem du damals bei Hannover 96 gespielt hast?
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Habe ich von der Tribüne gesehen.
Da warst du zu jung, der war ja schon beim BVB.
Ja, bei Hannover 96 hat er ein absoluter Ausnahmespieler. Ah, und wahrscheinlich, wenn ich noch hinzufügen würde, ist Jan Schimak. Das war ein Ausnahmespieler.
Wenn er Bock hatte.
Wenn er Lust hatte und wenn er nicht dem Alkohol verfallen wäre, wahrscheinlich, müsste man dazu sagen. Ja. Top 6.
Wer war dein Lieblingsspieler, als du jung warst?
Ingo Anderbrügge.
Weil?
Weil ich war früher mal Schalke-Fan, weil die hatten ein Freundschaftsspiel in Hannover-Rickling und waren super nett und haben Autogramme verteilt und ich war ein Jungspund und habe gesagt, Schalke, super cool. Und dann habe ich Schalke verfolgt, war ich das eine oder andere Mal im Stadion dabei, im alten Parkstadion noch, bin ich extra hingefahren und ich fand Ingo Anderbrügge super. Hat gar nicht zu mir gepasst, war Linksfuß, Freistoß, Spezialist. Fand ich richtig gut.
Hast du nochmal Kontakt zu ihm gehabt?
Nee.
Können wir ändern.
Hallo Per, hier spricht Ingo Anderbrügge. Ja, ich habe mit Erstaunen und auch mit Freude mitbekommen, dass du in deiner Jugend Ingo Anderbrügge-Fan warst. Ja, warum mit Erstaunen? Ich glaube, wir hatten ganz, ganz wenig sportliches Miteinander. Ich war zweikampfschwach, ich hatte einen ganz schlechten Kopfball und ich glaube, du hattest auch nicht mal einen halb so starken linken Fuß, wie ich ihn Gott sei Dank hatte. Aber umso erstaunlicher und umso mehr freut es mich, dass du Ingo Anderbrügge-Fan warst. Und ganz wichtig ist für mich, was hat damals den Ausschlag gegeben, dass du Ingo Anderbrügge-Fan geworden bist?
Du hast es eben jetzt schon kurz erklärt, es war... Das wirklich nur diese Freundschaftsspielgeschichte.
Das war das Freundschaftsspiel und ja, wahrscheinlich, weil er auch so anders war als ich. Ich habe einfach danach gesucht, Linksfuß, und hatte einfach Sympathien für ihn sofort von Tag 1 und bin einfach dann dran geblieben.
Weil er dein großes Idol war, hat er natürlich die Berechtigung, dir noch eine zweite Frage zu stellen.
Ab wann hattest du das Ziel für dich, ich will Nationalspieler werden? Vielleicht kannst du mir auch das beantworten. Glück auf aus dem Ruhrpott. Ingo Anderbrügge.
Hat so eine schöne Stimme, die eigentlich so schreit danach, dass er Märchen vertonen soll. Oder so, ne?
Sollte man mal drüber nachdenken. Puh, wann wollte ich Nationalspieler werden? Es kam ja super überraschend, dass ich überhaupt im Trainingslager dabei war. Es kam super überraschend, dass ich auf einmal dabei war. Bei der ersten Mannschaft konstant gespielt habe. 10, 20 Bundesligaspiele und auf einmal war ich bei der Nationalmannschaft dabei. Es ist irgendwie mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Also ich hatte wirklich nie die Ambition, irgendwie Nationalspieler zu werden. Ich würde erstmal mich etablieren in der Bundesliga und dann hat Jürgen Klinsmann schon angerufen. Also das war wirklich so, ich konnte mir noch gar keine Gedanken machen, was ist der nächste Schritt. Ich hatte gefühlt den ersten Schritt noch gar nicht gegangen, mich irgendwie zu etablieren bei 96 als Bundesligaspieler. Aber zum Glück hat Jürgen Klinsmann damals gesagt, wir brauchen frischen Wind in der Nationalmannschaft, lass mal ein paar Jungspunde einladen. Und ich war einer darunter, also Gedanken über die Nationalmannschaft habe ich mir erst dann gemacht, wo der Anruf kam.
Du hast dir dann im späteren Verlauf sehr viele Gedanken gemacht über deinen Trainingsalltag, über Zusatztraining, welches du dir selber leisten möchtest, wo du selber Zeit investieren und auch Geld investieren möchtest. Wie kam es dazu?
Ja, dadurch, dass meine Frau im Handballsport unterwegs war, auch immer sehr professionell war, kam damals ein Kontakt zu einer Physiotherapeutin, wo ich gedacht habe, ich könnte mir es gut vorstellen, dass ich permanent betreut werde, weil ich war verletzungsanfällig, hatte viele Reha schon hinter mir, war gut betreut bei der Nationalmannschaft als auch beim Verein, aber ich wollte mehr tun, mehr investieren, mehr machen, mich besser vorbereiten, Thema Physiotherapie, Thema Ernährung, mir einfach permanent da in eine bessere Position bringen. Und habe dann, kurz bevor ich nach London bin, habe ich mir dann eine persönliche Physiotherapeutin eben dazugeholt und habe halt gedacht, falls ich nach England gehe, habe ich jemanden oder habe ich eine Familie bei uns, die uns begleitet. Das war so der Plan. Und es ging dann relativ zügig alles, dass wir dann nach England gegangen sind und dass die Familie dann, in dem Fall Richard und Nadine, mit uns gekommen sind. Weil ich auch gehört habe, dass in England die Physiotherapie nicht so gut ist und dass die Betreuung nicht so gut ist. Deswegen habe ich von dem Zeitpunkt an immer wieder extra trainiert, immer wieder extra Stunden investiert, Geld investiert und dann auch die Leute genutzt, um noch andere Märkte abzugrasen, Osteopathie, Kinesiologie, um mir immer wieder Experten ranzuholen, aus Deutschland einzufliegen, die mir dabei helfen, dass ich meinen Sport besser ausüben kann. Und da gibt's extrem viele Geschichten, die dazu geführt haben, dass ich auch diese Zeit hier in London eben war, diese 7 Jahre nochmal meinen Vertrag verlängern konnte. Hab dann auch mit Neuroathletik angefangen, viele extra Dinge, also hatte viele Kanäle, die ich immer wieder angezapft habe. Hab dann beim Verein meine 3-4 Stunden gemacht, hab dann immer noch 2-3 Stunden hinten dran gehängt zu Hause. Hab sehr viel Zeit und Geld investiert, damit mein Körper, mein langer Körper, ja, sich immer wieder gut angefühlt hat.
Wie viel ist das im Endeffekt? Wie viel Geld? Was hast du da so investiert, wenn du es mal über den Kopf schlägst?
Im Jahr war es dann schon, dass es schon 6-stellige Summen waren, die ich investiert habe. Also es ging da schon extrem viel um meinen Beruf eben. Aber wenn ich einen Vertrag verlängere, dann habe ich das Geld dicke wieder drin. Also wenn ich jetzt im Jahr 200.000 investiert habe, dann war das wenig. Also ich habe mir echt viel Gedanken gemacht. Aber es hat sich für mich 100%ig ausgezahlt.
Ist das etwas, was du heute auch noch machst? Also jetzt in deinem Amt als Nachwuchsleiter an der Academy? Also dass du in zusätzliche Kräfte investierst?
Genau, also aber eher dann, okay, wie kann ich Dinge besser rüberbringen, wie kann ich PowerPoint, wie kann ich Inhalte generieren, wie kann ich organisieren, dass ich Vorträge halte vor anderen Leuten. Das sind so die Dinge, die ich investiere. In meinen Körper eher weniger. Es hat sich komplett gedreht.
Jetzt eher in dein Hirn.
Versucht eher jetzt in Inhalte, Hirn, damit ich dort besser aufgestellt bin. Also wirklich meine Schwachpunkte versuche abzudecken.
Jemand, der deinen Körper sehr gut kennt, ist Klaus Eder, der Physiopapst von der Nationalmannschaft, ja, zu dem du, glaube ich, eine sehr enge
Beziehung Ja, sehr enge Verbindung. Hattest, ne? Ich habe sehr viel Zeit in seiner Reha verbracht. Er hat mich immer wieder auch ja mit in seine familiären Kreise auch mitgenommen. Ist eine sehr, sehr tolle Atmosphäre. Und dieser Mann hat einfach extrem gute Qualitäten. Natürlich an der Behandlungsbank. Seine Hände sind einfach Magie und haben mich immer wieder auch zurückgeführt in den Profibereich. Aber ich war auch immer willkommen Gast bei ihm zu Hause. Da gab es wirklich sehr wenige Leute, die mir so viel Vertrauen auch geschenkt haben.
Der kann mit seinen Händen sehr, sehr viel, unter anderem auch per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken.
Hallo Mistel, hier ist der Klaus. In der Hoffnung, dass es dir und deinen Lieben gut geht, hätte ich doch mal eine Frage an dich. Wie wird deine Zukunft aussehen in Angesicht der Brexit-Diskussion? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich bald wieder in Deutschland zu sehen. Sei wie es sei, wir wünschen dir, Urs und ich, alles erdenklich Gute und würden uns freuen, dich bald wieder zu sehen. Ciao.
Also will er, dass ich zurückkomme, oder?
Das klingt so ein bisschen. Zusammen mit seiner Frau wünscht er dir alles Gute und fragt nach dem Brexit.
Ja. Ja, es ist total ungewiss, was passiert mit Brexit und wie das hier weitergeht. Keine Ahnung. Es gibt im Moment gar keine Antwort. Deal, no deal, wer muss rein, wer darf raus, wer muss raus aus dem Land. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Beschäftigt euch das, dich und deine Familie?
Also meine Frau fragt mich ab und zu und ich sage dann immer, ja, es wird schon alles gut. Wir sind jetzt schon über 5 Jahre im Land und dann gehe ich davon aus, dass man berücksichtigt wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann finden wir auch einen Weg woanders. Aber ich denke mal, dass es da eine Regelung geben wird. Also einen englischen Pass habe ich jetzt noch nicht beantragt. Will ich auch nicht.
Eine Frage, die uns aus Hannover erreicht hat, aus deiner Heimat, kommt von deinem Bruder, Timo.
Ah, okay.
Ja, hallo Per, hier ist dein Bruder aus unserem Büro in Hannover. Ich hätte folgende Frage an dich. Und zwar, magst du vielleicht einmal einen kleinen Blick in dein Privatleben geben, indem du über unsere Tour zum Mittelaltermarkt letzten Sommer berichtest, wer alles dabei war und warum wir so viel Freude hatten. Ich glaube, da würden sich die Leser von Bild oder die Podcast-Hörer sich sehr freuen, wenn du einen kleinen Einblick gibst. Schöne Grüße aus Hannover und hoffentlich bis die Tage, dein Timo.
Läuft mit den Fragen, ne?
Ja, was war da los?
Also mein Bruder ist ein Riesenfan, Mittelalter-Fan, verkleidet sich auch gerne als Ritter. Es gibt diese riesen Mittelalter-Feste. Ich glaube, es heißt die Fette Heide. Das ist, glaube ich, das größte Fest in Deutschland, wo wir dieses Jahr wieder hingehen. Weil es letztes Jahr in Karlsruhe gut zur Sache ging, werden wir uns dann im September diesen Jahres mit der Truppe wieder nach Lüneburg begeben, in die Region Lüneburg. Und da ist die Fette Heide ein riesen Mittelalterfest. Da sind wir dieses Jahr. Letztes Jahr waren wir zusammen in Karlsruhe. Und mein großer Bruder, also das ist der kleine Bruder, der die Frage stellt. Mein großer Bruder ist ein riesen Mittelalter-Fan und wir haben ihn am 7.7. zu seinem Geburtstag haben wir ihm geschenkt, dass wir uns alle verkleiden und mit ihm zusammen auf dieses Mittelalterfest nach Karlsruhe gehen. Und natürlich war die Frage, er ging als Ritter, bekleidet 40 Kilogramm. Ich bin als Henker gegangen, weil super Maske, schwarze Maske auf, war ein bisschen heiß. Ich bin als Henker gegangen, dass keiner konnte mich erkennen sozusagen, bin also sozusagen undercover gegangen. Timo war, mein kleiner Bruder war ein Knappe und dann hatten wir noch 2 Freunde aus dem Harz dabei, die uns auch schon lange begleitet haben. Die waren dann Schmied und eine war ein Elbe, das war eine andere Figur, aber und dann haben wir noch einen Freund dabei gehabt, der aus Bremen kommt, der ist dann als Bruder Tack gegangen, sozusagen als Mönch gegangen. Also das heißt, wir haben uns dann eingebucht für 2 Tage und waren, ja, einen Tag 12 Stunden auf dem Mittelalterfest und haben dann mitgerockt und haben dann den ganzen Wahnsinn einfach mal eingeatmet. Und das war das Geschenk für meinen großen Bruder, der sich sehr gefreut hat. Und wir haben sehr viel Bier, sehr viel Krüge getrunken, aber sehr viel stilles Wasser und haben dann 12 Stunden auf dem Mittelalterfest überlebt in Karlsruhe. Und dieses Jahr geht's in die Nähe von Lüneburg und ich freue mich schon riesig drauf.
Wie wichtig sind solche Touren für dich, wo du mal durchatmen kannst, wo du mal einfach auch mal den Kopf durchlüften kannst?
Sehr wichtig. Normalerweise passiert das immer im Harz. Am Ende des Jahres gibt's dann Weihnachtswanderung in Wildemann, gibt's dann Fußballspielen auf Schwarze Asche, Weihnachtswanderung, XXL Schnitzelhaus besuchen, mal in Goslar in eine Kneipe gehen und einfach mal durchatmen. Unter Freunden, Familie, das mache ich eigentlich schon seit Jahren. Dadurch, dass ich dann in England gespielt habe, ist das dann mal wieder weggefallen und das hat mir sehr, sehr wehgetan. Und diese Dinge sind einfach unfassbar wichtig, weil Fußball spielt eine große Rolle, ist aber nicht alles. Und Freundschaften, die man da entwickelt über die Jahre, spielen eben eine größere. Deswegen werden wir das aufrechterhalten und das ein oder andere Mittelalterfest besuchen, die ein oder andere Mittelalterband hören, anhören und voll mit abgehen. Weil dann wirklich Erfahrungen als auch schöne Erlebnisse zu teilen, ist doch dann das Schönste, was es gibt.
Mittelalter ist ein gutes Stichwort. Im Hintergrund hier im Hotel kann man es vielleicht hören, ist gerade der Afternoon-Tea vorbei und die Damen, die einen mittleres Alter haben oder vielleicht auch einige schon ein bisschen älter sind und auch was getrunken haben, ziehen hier gerade vorbei und sind lautstark und sehr gut zu hören. Du hast eben gerade angesprochen, du hast hier eine Maske aufgesetzt, ja, dann, weil du ansonsten gar nicht mehr ausgehen kannst in Ruhe, oder?
Ich wollte es einfach aus dem Weg gehen. Normalerweise auf solchen Mittelalterfesten hat man auch, trifft man viele Freaks, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben. Aber ich will es halt nicht drauf ankommen lassen. Ich nehme jetzt nicht selber so wichtig, dass ich denke, mich würden alle erkennen. Trotzdem war es eben für mich eine Verkleidung, die ich gerne angenommen habe, um dem Ganzen eben aus dem Weg zu gehen, falls mal irgendwelche Fußballfans da sind. Deswegen gab es keine Fotos an dem Tag in den 12 Stunden auf dem Mittelalterfest. Und ich habe es einfach genossen. Und ich war Teil dieses Ganzen. Und nicht, weil ich dachte, ich wäre irgendwas Besonderes oder mich würde irgendwer erkennen. Einfach ein Henker auf dem Mittelalterfest, der Spaß hat. Und trotzdem habe ich Blicke angezogen.
Inwiefern?
Als Henker.
Ach so, okay.
Und nicht als Per Mertesacker. Als Henker, als ganz normaler Henker aus dem Mittelalter.
Gab es mal unangenehme Situationen aufgrund deiner Berühmtheit, deiner Bekanntheit, wo du angepöbelt wurdest oder dergleichen? Oder sind das eher Sachen, die an dir vorübergezogen sind?
Passiert eher selten, ganz selten. Ich kann mich jetzt gar nicht so ganz genau erinnern. Das passiert natürlich, wenn man mal Tottenham-Fans über den Weg läuft, hier in London ganz besonders, dann kommt der ein oder andere Spruch. Aber es ist mehr Respekt. Das Anerkennung für eine Leistung ist hier in London auch ein ganz groß, in England ein ganz großes Thema, wo die Leute dann auch eher dann positiv und respektvoll dem Ganzen entgegentreten, auch in Deutschland. Also man wird halt immer als Weltmeister wahrgenommen und als einer, der wirklich sich identifiziert hat mit dem Verein, wo man gespielt hat. Das hilft schon viel, dass man eben positiv, ein positives Bild hat und Leute ja gerne versuchen, mit einem auch in Austausch zu treten. Deswegen passt es gut.
Gibt es einen Spruch zurück von dir in solchen Situationen oder trittst du da dann eher auf die Bremse und sagst, komm, ich muss jetzt nicht zusätzlich noch
befreien? Ja, ich gehe dann meistens weg. Wenn irgendwas dann passieren sollte, dann gehe ich eher weg.
Du hast den Spitznamen hier auf der Insel Big Fucking German. Hm. Ist es von Anfang an was gewesen, wo du sagst, ist ein cooler Name oder musstest du dich
dran irritiert. Ja? Wir haben von Anfang an gesungen Big Fucking German und ja, mit diesem schwarzen Humor hier kam man erstmal nicht so gut zurecht, aber dann war das irgendwie klar, dass es eine Liebeserklärung ist an den langen Deutschen. Von daher konnte ich von Anfang an damit relativ gut leben.
Bist du stolz drauf auf so einen
Spitznamen? Schon, ja, weil es gibt nicht viele Spieler, die irgendwie besungen werden und einen Spitznamen haben. Deswegen bin ich mega stolz darauf. Du behältst auch dein Leben lang dann. Das ist sowas, das macht mich dann unglaublich stolz.
Was ist für dich besonders britisch?
Garten- und Parkpflege ist für mich besonders britisch. Besonders britisch ist schlechte Isolierung. Einfachverglasung ist für mich britisch.
Ist kalt bei euch, oder was?
Ja, wir sind zweimal umgezogen, weil die Fenster einfach so, da war, jeden Tag standst du vorm Zug. Jeden Tag gab's Zug hier in den Häusern, deswegen musst du besonders gut auswählen.
Bist du zweimal umgezogen?
Zweimal umgezogen, ja. Im ersten Haus hat's gezogen im Winter, wir kamen im Sommer, alles sah schön aus, im Winter hat's herrlich gezogen. Ging nicht, mussten sofort raus, auch die Heizungen sind gefühlt immer unter den Fenstern angebracht, weil es gibt ja nichts Schöneres, als dass, wenn warme Luft verpufft. Und das passiert oft hier in England. Typisch Englisch, aber auch eine respektvolle Art gegenüber Leistung. Wenn man was geleistet hat, wenn man alles gegeben hat, gibt es hier ein bisschen großen Respekt für. Das ist auch typisch britisch. Auf der falschen Seite fahren, falsche Währung. So ein bisschen dieses Denken, wir sind irgendwas Besonderes. Wir leben verinselt, so ein bisschen separiert von Europa, was man jetzt auch irgendwie, diese ganze Brexit-Diskussion, was das natürlich auch ein bisschen beschreibt.
Gibt's irgendwann einen Punkt für dich, wo du sagst, so, hey, da müssten meine Kinder, 7 und 4 sind deine Söhne aktuell, da müssten sie spätestens aus England raus sein und wieder zurück nach Deutschland, weil du ihnen etwas hier ersparen möchtest oder in Deutschland etwas Besonderes bieten möchtest?
Nee, gar nicht. So denken wir im Moment gar nicht. Im Moment können, es ist einfach toll, dass sie zweisprachig aufwachsen, Deutsch, Englisch, und die Schule einfach total genießen, wo sie sind. Deswegen, die beiden Jungs kennen ja nur England. Jetzt hier zu sagen, ja, ich kenne aber Deutschland und jetzt müssen wir schnell umziehen, das wäre sehr eigensinnig, die Entscheidung. Deswegen sind wir da erstmal weit von entfernt.
Wenn sie Fußballer werden sollten, würden sie für welches Land dann spielen?
Deutschland. Aber es wäre auch nicht meine Entscheidung.
Könnten sie selber entscheiden.
Müssten sie selber entscheiden.
Vielleicht könntest du dann als TV-Experte, der du mittlerweile bist,
ja,
über sie berichten. Wie kam es dazu? Weil eigentlich hatte ich dich immer so ein bisschen wahrgenommen als jemanden, der die Journalisten jetzt nicht so unbedingt abgöttisch liebt.
Ja, sagen wir es mal so. Ja, ich habe versucht, immer auch da zu sein für Journalisten. Nicht immer, aber dann offen ehrlich auch Nein zu sagen, wenn ich keine Lust habe zu sprechen. Trotzdem versucht habe, immer auch ein Statement abzugeben. Trotzdem war es auch ab und zu auch mal emotional. Ja, mit The Zone, es war einfach ein junges, frisches Produkt, wo ich gerne dabei sein wollte. Und einfach, ja, auch was verändern konnte. Authentisch kann ich auch dann das sagen, was ich möchte oder was ich auch vielleicht auch kritisiert habe über die Jahre in mir selber, kann ich natürlich jetzt auch beeinflussen. Wie werden vielleicht Experten gesehen? Was können Experten tun, vielleicht auch um das Bild von Journalisten zu verändern? Da wollte ich einfach mit dabei sein und da hat mir The Zone eine unglaublich tolle Plattform geboten und da bin ich jetzt voll dabei und ich hoffe, dass es noch weitergeht, im Endeffekt müssen die Kunden ja entscheiden, ob ihnen das gefällt oder nicht, da auch weiter dabei zu sein mit meiner Expertise, mit meiner Emotionalität, Authentizität. Da gibt's viele Dinge, die ich einfach reinbringen möchte, die, denke ich, wichtig sind, wenn man solche Spiele begleitet.
Gab es für dich einen Punkt, wo du gedacht hast, ey, das kann ich eigentlich nicht machen?
Ich als
Ex-Spieler, der die Journalisten auch durchaus mal kritisiert hat, unterschreibt hier plötzlich einen Vertrag und wird selber einer?
Schon. Also diese Gedanken habe ich mir natürlich gemacht, weil ich auch sehr, sehr kritisch war, auch teilweise auch beleidigt war. Nur dann geht's darum, was kann man daraus machen? Sage ich jetzt, ich will damit nichts zu tun haben oder gibt's ein Medium, wo man sagt, okay, du kannst so sein, wie du möchtest und du kannst das selber gestalten? Und da war ich dafür, gewisse Dinge auch zu gestalten und mich einfach, ja, da auch wirklich nicht hinabzulassen, sondern einfach vielleicht auch Dinge mitzugestalten. Das war eher mein zweiter Gedankengang, nachdem ich gesagt habe, eigentlich kann ich es nicht machen.
Jemand, der auch im Bereich Journalismus arbeitet, nämlich als Experte dann und wann für Sky und mal dein Trainer war, bei Hannover 96, der große Stücke von dir hält, beschenkt uns jetzt mit einem rund 2,5-minütigen Highlight. Es ist wirklich ein Phrasenmäher-Highlight. Wir haben Ewald Lienen gebeten, eine Frage zu stellen.
Ewald Lienen ist eine Legende.
Er hat auch damit angefangen, hat sich dann zwischenzeitlich ein bisschen verzettelt bei Ewald. Wir hören uns einfach mal an, was dabei rausgekommen ist. Es ist Unterhaltung, Phrasenmäher-Unterhaltung vom Allerfeinsten.
Ja, hallo Per, hier spricht Ewald Lienen aus Hamburg vom FC St. Pauli. Per, du wirst überrascht sein, aber ich möchte auf diesem Wege dich mal aus Hamburg begrüßen, ich habe gehört, dass du dich in deiner Biografie auch sehr positiv darüber geäußert hast, über unsere damalige gemeinsame Zeit. Ich freue mich sehr. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Das weißt du, bei deinem Abschiedsspiel in Hannover, das war wirklich wunderschön. Du hast auch ein paar schöne Sätze geschrieben für meine Autobiografie, die man da auf dem Umschlag lesen kann. Dafür bedanke ich mich nochmal. Aber vor allen Dingen bedanke ich mich bei dir dafür, dass du damals ein Teil der Mannschaft warst. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als ich damals kam nach dem Ralf Rangnick, und es war eine sehr schwierige Situation. Dann habe ich dich zusammen mit dem Dario Zuraff in die Abwehr gestellt. Du 2 Meter groß, schlank und schlaksig, und der Dario, der schnelle, aggressive, und ihr beide habt ein fantastisches Duo gebildet. Und ich erinnere mich ganz, ganz, ganz gerne an diese Zeit zurück, wie wir damals gespielt haben. Nicht nur den Klassenerhalt geschafft haben, sondern auch in dem darauffolgenden Jahr, vor allen Dingen in der Hinrunde, plötzlich mal eine Reihe von Spielen gewonnen haben und ihr da hinten wie Fels in der Brandung gestanden habt. Und du hast dann ja auch berechtigterweise den Weg in die Nationalmannschaft gefunden. In diesem halben Jahr hast du dich entwickelt, obwohl du gerade erst das erste Bundesliga-Jahr gespielt hast. Also das war einfach eine tolle, tolle Zeit mit dir und hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dir für Fragen... Ich soll dir jetzt eine Frage stellen, die du beantworten sollst. Es hat so viele schöne... Vielleicht erinnerst du dich an Halbzeitansprachen oder Vorspielansprachen. wenn wir mit deiner Stiftungsmannschaft Spiele, Benefizspiele gemacht haben, wo ich so ein bisschen dazwischen gehauen habe, da wirst du dich sicherlich noch an was erinnern. Aber vielleicht interessiert die Leute, wie du dich jetzt da fühlst in England, das wirst du sowieso erzählen. Toller Job bei Arsenal, Nachwuchsleiter. Aber vielleicht willst du auch nochmal nach Deutschland zurückkommen. Ich habe gehört, dass ihr da auch irgendwo, ja, das kann ja, wahrscheinlich wirst du dann irgendwann mal, kannst du deinen Fans jetzt erzählen, wohin du dann irgendwann mal ziehst. Alles Gute wünsche ich dir, lieber Per. Liebe Grüße an deine Frau und alles Gute.
2,5 Minuten hier bei ihm. Alleine über diese Sprachnachricht könnten wir jetzt theoretisch noch eine Stunde weiter philosophieren. Er macht alles auf. Deine Zeit bei 96, er als dein Trainer.
Legendäre Ansprachen. Das ist, was ich meine mit Schubladendenken, Zettel Ewald. Wir hatten so viel Spaß mit diesem Menschen, der manchmal so trocken und emotionslos rüberkommt, aber also ein absolut sensationeller Typ ist, der alles mitbringt, der mir damals so viel auch beigebracht hat im Sinne von wirklich alles für den Erfolg zu tun, alles für den Erfolg zu geben. Wirklich 100% oder nichts. In jedem Training, in jeder Aktion, in jeder Besprechung, auch wenn es spaßig war. Immer eine Flasche Wasser dabei gehabt, immer ein Taschentuch dabei gehabt, um den Schweiß abzuwischen in jeder Besprechung. Wir haben Tränen gelacht, weil er hat auch alle aufs Korn genommen. Journalisten, sich selbst, sein Co-Trainer Michael Fronzek, der das komplette Gegenteil war, der nur da saß und das war schon falsch. Jiří Steiner damals, er hat ihn jedes Mal wieder aufs Korn genommen, beleidigt. Es war einfach eine fantastische Zeit mit ihm, ne, wo man gemerkt hat, auf dem Platz 100% geben. Außerhalb des Platzes hat man auch die Freiheit, wirklich Späße zu machen, über sich selbst zu lachen. Da haben wir extrem viel erlebt mit ihm zusammen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und man sieht ja auch, er beschäftigt sich schon, was mache ich jetzt? Wo führt mein Weg nochmal hin? Ja, sicherlich gibt es viele Aufgaben, auch in Deutschland, wie wir schon angerissen haben, die mich extrem interessieren. Die nicht auf mich warten, aber wo ich richtig Lust drauf hätte, in einem Team zu arbeiten, die mit Freude dabei sind und ja, Erfolg haben wollen. Und er hat mir da viele Dinge aufgezeigt.
Das ist ein schönes Schlusswort, denn ich möchte mich bei dir bedanken für 2 schöne Phrasenmäher-Folgen. Ich wurde neulich in unserer Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher kritisiert, dass ich mich am Ende immer bedanke.
Okay.
Ich muss mich aber bedanken, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und mir dieser Job viel Spaß macht und dieses Gespräch. Es ist jetzt 2x weit über eine Stunde geworden, einfach fantastisch war hier in London im Hotel. Vielen Dank. Möchtest du irgendjemandem danken aus deinem Umfeld, aus deiner Familie? Gibt's jemanden, bei dem du dich schon immer mal bedanken wolltest?
Nee, ich möchte mich bei dir bedanken. Wie gesagt, wir haben uns schon das ein oder andere Mal gesehen, aber das, was wir gesehen haben dort, ist nie rausgekommen. Das finde ich besonders schön, dass es noch Journalisten gibt, die können auch Dinge für sich behalten. Danke.
Sehr gerne. Und das letzte große Dankeschön aus meiner Sicht geht an deinen Bruder, der nämlich völlig selbstlos A, diese schöne Sprachnachricht, die wir eben gerade gehört haben, geliefert hat, der Timo.
Ja.
Und der es auch, und das völlig großartig geschafft hat, die Sprachnachricht von deiner Mama zu besorgen, mit der wir in Teil 1 eingestiegen sind. Und das ist nicht selbstverständlich, dass eine Familie so mitmacht, und das zeigt, wo du herkommst, was dich ausmacht, und lässt, glaube ich, auch ein bisschen darauf schließen, dass du ein tolles Umfeld hattest, was dich sehr bewusst und sehr gesund großgezogen hat. Von daher vielen Dank für 2 schöne Folgen. Und zum Abschluss, so ist es der Brauch im Phrasenmäher, musst du eine Frage an den nächsten Phrasenmäher-Gast stellen. Ich kann dir leider noch nicht sagen, das ist auch leider ein Brauch, wer sein wird.
Wie soll das denn funktionieren?
Was wir machen können, das ist, entwickelt sich zum kleinen Trend. Du kannst mir, sobald klar ist, wer der nächste Phrasenmäher-Gast sein wird, sage ich dir Bescheid und sage dir den Namen und du schickst mir eine Sprachnachricht per WhatsApp.
Machen wir.
Überragend. Besten Dank, Per Mertesacker.
So, wenn du jetzt noch Lust hast, dem Phrasenmäher eine positive Bewertung bei iTunes zu schenken, dann freue ich mich wie ein Schnitzel und sage Danke. Danke auch an die Sportredaktion von Bild, die diesen Phrasenmäher ermöglicht und unterstützt. Und danke, ein fettes Danke an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion dieser Episoden. Ich freue mich auf die nächsten Phrasenmäher-Folgen. Bald geht's weiter. Bis dahin, mach's gut.